Wissenschaft im Brennpunkt.
Ich habe diesen Zustand meinen Aufenthalt im Koma-Land genannt, weil das für mich eigentlich nicht nur ein fremdes Land war, sondern wie ein ganz fremder Kontinent.
Susanna Raphael. Ihr Name ist ein Pseudonym. Vor mehr als 30 Jahren, sie war damals 21 Jahre alt, fällt sie nach einem Autounfall ins Koma. Nachdem sie daraus erwacht, schreibt sie ihre Erinnerungen auf. Erinnerungen, die es nach medizinischer Lehre eigentlich nicht geben dürfte.
Also Angst war so das hervorragendste Gefühl, weil das einfach so schrecklich ist, wenn man von allem abgetrennt ist, von allem Lebendigen, was es sonst noch gibt.
Koma ist medizinisch als bewusstloser Zustand definiert. Aber Susanne Raphael erinnert sich.
Mal war ich ein bisschen wieder nach außen, dann war ich wieder weg. Also ich glaube, man sollte sich das nicht so kontinuierlich vorstellen. Also ich bin im Komaland gewesen, dann kam ich ein bisschen an die Oberfläche zurück in den normalen Alltag sozusagen, in den Krankenhausalltag. Dann war ich wieder im Komaland. Also es ging so hin und her.
Verschollen, wie Ärzte zu Koma-Patienten durchdringen wollen. Von Martin Hubert.
Vor kurzem hat Susanne Raphael ihre Erinnerungen veröffentlicht. Denn viel zu wenig Menschen, meint sie, hätten eine Vorstellung davon, was es wirklich heißt, Koma-Patient zu sein.
I think that there's many things that we still don't understand.
Es gibt viele Dinge, die wir einfach noch nicht verstehen.
Stephen Lorries ist Neurologe an der Universität Lüttich und einer der weltweit führenden Koma-Spezialisten.
In Science we are somehow artificially.
In der Wissenschaft brauchen wir natürlich Schubladen. Wir ziehen scharfe Abgrenzungen in den kontinuierlichen Lauf der Dinge ein, um sie zu begreifen. Aber die Realität ist natürlich oft viel komplizierter und chaotischer.
Very often is more fuzzy.
Koma-Patienten sind Nutznießer der modernen Hightech-Medizin. Sie werden künstlich beatmet und ernährt. Trotz schwerster körperlicher Verletzungen leben sie. Doch was empfinden sie? Nichts, sagt die Schulmedizin. Selbst im Wachkoma, einem Zustand, in dem Patienten mit offenen Augen vor sich hinstarren und reflexartige Bewegungen zustande bringen, gehen Ärzte davon aus, dass dies ohne Bewusstsein geschieht. Gleichzeitig berichten ehemalige Koma-Patienten immer wieder von Empfindungen und traumartigen Zuständen. Mit Hirnscans versuchen Mediziner seit einiger Zeit, sich jenem Zustand zu nähern. Erste Ergebnisse erregten Aufsehen und sie nähren neue Hoffnungen. Wird man endlich das Erwachen vorhersagen können? Wird man Koma-Patienten gar beim Zurückkehren helfen?
Mein?
Wenn wir hier arbeiten, so gehen.
Arbeiten?
Ich bin Technikermeister. Ich denke, das ist nur noch eine Zeit.
Zeit?
Meine Gesundheit.
Zuerst kommt nach schulmedizinischer Lehre das eigentliche tiefe Koma. Es kann entstehen, wenn Schlaganfall, Tumor, entzündliche Erkrankungen oder Sauerstoffmangel das Großhirn eines Menschen entscheidend schädigen. Der Patient ist bewusstlos, reagiert auf keinerlei äußere Reize, seine Augen sind geschlossen. Eigentlich dürfte er überhaupt keine Empfindungen mehr haben.
Was irre war, dass ich die ganze Zeit immer das Gefühl hatte, mich gibt's, auch wenn ich mich überhaupt nicht gespürt habe.
Eigentlich. Denn Susanne Raphaels Aufzeichnungen sprechen eine andere Sprache.
Ich habe nur diesen alten Satz von Descartes im Kopf gehabt, ich denke, also bin ich. Als welche Person ich hier liege, wie ich heiße, wie alt ich bin, das wusste ich alles überhaupt nicht. Ich wusste nur unbedingt sicher, es gibt mich.
Nach einiger Zeit wachen die meisten Koma-Patienten wieder auf und erholen sich. Eine Minderheit jedoch gerät in einen dauerhaften Koma-Zustand, das sogenannte Wachkoma. Englisch Vegetative State, der vegetative Zustand. In Deutschland gibt es jährlich 3.000 bis 5.000 solcher Fälle. Der Patient atmet jetzt meist von selbst. Er ist wach, öffnet die Augen und kann seine Glieder bewegen. Auch schläft er regelmäßig ein, wenn auch in einem untypischen Rhythmus. Aber er kann nicht gezielt auf äußere Reize reagieren. Spricht man ihn an, erhält man keine willentliche Antwort. Auch im Wachkoma nehmen die Patienten ihre Umwelt nicht bewusst wahr, glauben die Mediziner.
Da hatte ich immer das Gefühl, ich habe eine eigene Wohnung in der großen Glasfront und ich sitze da und gucke aus dem Fenster und draußen sehe ich meine ganzen Freundinnen und Freunde vorbeigehen und dann rufe ich immer, kommt doch rein, besucht mich mal, ich freue mich, wenn ihr kommt. Und die haben so getan, wie wenn sie mich gar nicht sehen und hören würden, die sind einfach vorbeigegangen.
War Susanne Raphael, die medizinisch als Koma-Patientin der ersten Stufe galt, vielleicht doch im Wachkoma-Zustand oder sogar in einer noch späteren Phase? Erst vor einigen Jahren haben die Mediziner dieses Nachfolgestadium des Wachkomas genauer definiert. Sie nennen es Minimal Conscious State, Zustand minimalen Bewusstseins. Die Patienten zeigen dann Reaktionen, die darauf schließen lassen, dass sie in elementarer Weise Situationen verstehen. Sie folgen zum Beispiel mit dem Blick der eigenen Mutter, wenn diese das Zimmer betritt. Oder sie lächeln, wenn sie kommt. Trotzdem kann man nicht wirklich mit ihnen kommunizieren.
Zum Beispiel war ein Arzt, der ist jeden Tag gekommen und dann hat er mir immer viel erzählt von sich. Und ich habe überhaupt nie reagiert am Anfang. Und irgendwann sagte er mir später, hätte ich dann gesagt zu ihm, wie heißt du eigentlich? Und dann hat er wohl zu mir gesagt, ich heiße Fritz. Und dann habe ich gesagt, und ich heiße Susanne. Und das nächste Mal zum Beispiel, als er dann da war, habe ich gar nichts mehr gesagt. Also das war immer ganz unterschiedlich.
Koma. Wachkoma. Zustand minimalen Bewusstseins. Berichte wie die von Susanne Raphael scheinen nicht so recht in diese klare Einteilung zu passen. Natürlich könnte es sein, dass solche Erinnerungen den Koma-Zustand nur nachträglich interpretieren. Stephen Lorries sieht diese Gefahr zwar, hält die Berichte aber trotzdem für bedenkenswert.
We know very little about those reports from patients who survived their coma.
Wir wissen sehr wenig über diese Berichte von Patienten, die das Koma überlebt haben. Wir müssen zum Beispiel berücksichtigen, dass die meisten dieser Patienten bewusstseinsbeeinflussende Medikamente erhalten, was es oft sehr schwer macht, die Situation eindeutig zu interpretieren.
Solche Unklarheiten werden vor allem brisant, wenn Entscheidungen über Leben und Tod anstehen. Bekannt wurde etwa der Kampf um das Weiterleben der Amerikanerin Terry Schiavo, die mehr als 15 Jahre im Wachkoma lag. Ihr Mann setzte sich gegen die Eltern durch und ließ die künstliche Ernährung abbrechen. Ein ähnlicher Fall erregte kürzlich in Italien Aufsehen. Andererseits erwachte im Jahr 2007 ein polnischer Bergarbeiter nach 19 Jahren wieder aus dem Koma. Nach eigenen Schätzungen, sagt Stephen Lorries, etwa ein Drittel aller Wachkoma-Diagnosen sind falsch. Das würde bedeuten, man betrachtet jeden dritten Patienten, der über ein minimales Bewusstsein verfügt, als leere, empfindungslose Hülle.
Mein,
wenn wir arbeiten, gehen.
Arbeiten, gehen,
Dachdeckermeister,
Zeit,
meine Kudunung.
Professor Andreas Zieger, Neurorehabilitationsmediziner am Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg, sagt, das Problem, Wachkoma-Patienten richtig einzuschätzen, rühre daher, dass man das Bewusstsein zum Kriterium nimmt. Dieses Kriterium aber sei viel zu grob.
Es wäre sicherlich sinnvoll, den Bewusstseinsbegriff wegzulassen. Woran messen wir denn Bewusstsein in der klinischen Praxis? Also wir sprechen den Patienten an und er antwortet nicht. Dann sagen wir, weil dieser Mensch nicht antwortet oder nicht reagiert, er ist also komplett nicht ansprechbar, ist er bewusstlos. Aber kein Mensch kann das beweisen, weil wir nicht reinschauen können, was ist innerlich los. Und was erlebt dieser Mensch? Was empfindet er eben doch? Welche Art von innerer Aufmerksamkeit, innerer Wahrnehmung gibt es?
Andreas Zieger setzt daher auf einen sogenannten beziehungsmedizinischen Ansatz. Er geht davon aus, dass man viel vom Innenleben der Patienten versteht, wenn man genau auf die Interaktion mit ihm achtet.
Dass wir neben der berechtigten Messtechnik unseren eigenen Körper und unser empathisches Verstehen mit hineinnehmen. Und diese Seite wird bekanntlich sehr vernachlässigt, obwohl naturgemäß die Pflege schon eher dazu neigt, solche Umgangsformen mit Patienten auch auf der Intensivstation zu pflegen.
Die Reaktion eines Menschen auf Musik, das Miterleben dieser Musik, kann uns einen Hinweis geben auf vorhandenes Bewusstsein, auf Wahrnehmungsmöglichkeit, auf Umsetzung von dieser Wahrnehmung in irgendwelche Regungen hinein.
Ansgar Herkenrath ist Musiktherapeut am Haus Königsborn in Unna, in dem schwerstbehinderte Menschen leben und gepflegt werden. Seit mehreren Jahren arbeitet er auch mit Wachkoma-Patienten. Ansgar Herkenrath improvisiert mit den Patienten. Er spielt zum Beispiel Klavier und der Patient sitzt am Schlagzeug. Herkenrath achtet darauf, ob dieser angemessen auf Betonungen reagiert oder sogar eigene Akzente beisteuert. Das sind für ihn Anzeichen für ein seelisches Empfinden, das durch das gemeinsame Spiel weiter gefördert wird. Es gibt aber noch einen zweiten Weg ins Innere von Koma-Patienten. Stephen Lorries in Lüttich war maßgeblich an den jüngsten Fortschritten beteiligt. Vor einigen Jahren begann er, Koma-Patienten in einen Positronen-Emissionstomographen zu legen. Lorries wollte wissen, was in ihrem Kopf geschieht, bevor sie aufwachen. Er verglich Bilder aus dem Schädelinneren vor und nach dem Aufwachen und suchte nach Veränderungen. Tatsächlich wurde er fündig.
So what has changed is that the part of the gray matter restores its function.
Entscheidend war, dass Teile der grauen Substanz wieder funktionsfähig wurden. Also Nervenzellen in der äußeren Hirnrinde und in bestimmten tiefer gelegenen Hirnkernen. Das geschah, weil sich teilweise ihre Verbindungen mit dem sogenannten Thalamus wieder aufbauten. Der Thalamus ist eine Region in der Tiefe des Gehirns. Wesentlich beteiligt daran war ein ganz bestimmter Kern innerhalb des Thalamus. Innerhalb der grauen Substanz gab es ebenfalls Areale, die besonders wichtig waren, zum Beispiel den sogenannten Precuneus. Er ist am stärksten aktiv, wenn wir wach sind, und er wird schwächer, wenn wir schlafen.
Für Stephen Lorries steht inzwischen fest, es gibt ein Netzwerk im Gehirn, das einigermaßen intakt sein muss, damit jemand überhaupt bewusst sein kann. Neuere Studien lassen hoffen, dieses Wissen lässt sich auch therapeutisch nutzen.
That was a Nature paper by Nico Schiff.
Eine Nature-Studie von Niklas Schiff in New York hat kürzlich gezeigt, dass sich der Zustand von Patienten mit minimalem Bewusstsein stark verbessern lässt. Schiff hatte bei ihnen einen Teil des Thalamus elektrisch stimuliert, und zwar genau den Teil, der nach unserer Studie bei Patienten regeneriert, wenn sie aus dem Wachkoma zurückkommen.
Vor wenigen Monaten erzielte eine Forscherin aus Chicago ähnliche Effekte bei einem Wachkoma-Patienten. Sie stimulierte mit magnetischen Wellen Hirnareale des Patienten, die mit bewusster Aufmerksamkeit zu tun haben. Tatsächlich begann der Patient daraufhin, seinen Kopf demjenigen zuzuwenden, der ihn ansprach. Und wenn seine Freundin ihn seitdem fragt, "Liebst du mich?", antwortet er mit einem zweifachen Augenblinzeln. Einzelfälle. Und es ist Vorsicht geboten. Das Bewusstseinsnetzwerk ist komplex und längst nicht vollständig begriffen.
Hallo, Herr Graf, willkommen zur Musik.
Ansgar Herkenrath in Unna begrüßt jeden Wachkoma-Patienten mit einem eigens für ihn komponierten Lied und verabschiedet sich damit auch wieder von ihm. Dadurch stellt er zu diesem Menschen eine individuelle Beziehung her. Wenn Herkenrath einem Patienten sein Begrüßungslied vorspielt, beobachtet er dessen Atmung. Wird diese tiefer und freier? Bewegt sich die Bauchdecke gleichmäßiger auf und ab? Atmet der Wachkoma-Patient erleichtert durch, wenn das Lied beendet ist? Wenn ja, dann weiß Ansgar Herkenrath, der Patient hat die Begrüßung verstanden und ist bereit für die weitere therapeutische Arbeit. Es ist ein großer Unterschied, ob Netzwerke von Nervenzellen schlicht noch intakt sind oder ob sie darüber hinaus bewusstes Erleben ermöglichen. Im Jahr 2006 präsentierte Adrian Owen, Kognitions- und Neurowissenschaftler an der Universität Cambridge, ein verblüffendes Ergebnis. In Zusammenarbeit mit dem Team von Stephen Lorries forderte er eine britische Wachkoma-Patientin auf: Stellen Sie sich bitte vor, Tennis zu spielen. Tatsächlich setzten sich bei ihr daraufhin etliche Hirnprozesse in Gang.
This is not something that will automatically occur because you're not applying a stimulus.
Das war nichts, was automatisch im Gehirn hätte abgespult werden können. Denn wir präsentierten dem Patienten ja nicht einfach nur einen Reiz, etwa ein Wort oder ein Gesicht, sondern wir baten ihn, sich selbstständig eine Szene vorzustellen, von der wir wussten, dass sie bestimmte Regionen des Gehirns aktivieren musste. Teile der motorischen Regionen im Gehirn werden aktiv, wenn man eine Bewegung macht oder sie sich vorstellt. Wir haben es wirklich probiert, aber es gelang uns nicht, vergleichbare Hirnreaktionen unbewusst oder automatisch hervorzurufen. Diese Patienten müssen also eine Intention haben, die Absicht, unserer Bitte Folge zu leisten. Die aktivierten Areale gehören zum Intentionsnetzwerk im Gehirn.
Kann man so klären, ob Wachkoma-Patienten bewusste Empfindungen haben? Ist damit vielleicht sogar eine präzise Prognose möglich? Ansgar Herkenrath, der Musiktherapeut in Unna, singt auch mit Menschen im Wachkoma-Zustand. Natürlich können diese selbst nicht artikuliert mitsingen, aber immer wieder geschieht Verblüffendes. Ein Patient beginnt zum Beispiel in erschütternder Weise mitzuheulen und ahmt dabei den vorgegebenen Melodiebogen nach. Er reagiert auf die Struktur von Tönen. Ist das bereits ein Indiz für Bewusstsein? Adrian Owens Experiment mit der britischen Wachkoma-Patientin, die sich vorstellte, Tennis zu spielen, hat Aufsehen auf der ganzen Welt erregt. Aber es gibt auch Skeptiker. Zum Beispiel Parashkev Natchev, Neurowissenschaftler am Imperial College in London.
So the problem in PVS, taking that to in the persistent vegetative state, is that we have no way of validating our test because we cannot have a reference.
Das Problem im dauerhaften Wachkoma-Zustand ist, dass es keine Möglichkeit gibt, einen Test objektiv zu bewerten. Wir bräuchten einen Bezugspunkt innerhalb des Wachkoma-Zustands, um beurteilen zu können, was bestimmte Gehirnzustände für den Patienten bedeuten. Und das ist schlichtweg unmöglich.
We need a reference in PVS and we can't have that.
Die geschädigten Gehirne von Wachkoma-Patienten weichen per Definition stark von einem normalen Gehirn ab. Die Frage ist, ob man sie trotzdem mit normalen Gehirnzuständen vergleichen darf. Kann Hirnaktivität wirklich beobachtbares Verhalten ersetzen, aus dem wir normalerweise schließen, ob jemand bei Bewusstsein ist? Adrian Owen ist felsenfest davon überzeugt. Er stellte der britischen Wachkoma-Patientin noch eine zweite Aufgabe. Er bat sie, sich vorzustellen, wie sie durch ihr eigenes Haus geht. Nun wurden im Gehirn der Frau Areale aktiv, mit deren Hilfe man durch Räume navigiert. Und zwar genau in der Reihenfolge, wie man es auch bei bewusstseinsfähigen Gehirnen erwarten würde.
They also have to have memory because we tell them what we want them to do before we put them in the scanner.
Die Patienten, die diesen Test bestehen, müssen außerdem ihr Gedächtnis aktivieren, denn wir sagen ihnen, was wir von ihnen wollen, etwa 15 bis 20 Minuten bevor wir sie in den Hirnscanner bringen. Wenn sie also in der Lage sind, unsere Bitte nach dieser Zeitspanne umzusetzen, muss ihr Gedächtnis funktionsfähig sein.
Yet when they're in the scanner, they are able to do this. So their memory has to be intact for this to be possible.
Hirnscans scheinen genügend Indizien zu liefern, um zwei Fragen zu beantworten. Erstens, können Wachkoma-Patienten bewusstseinsähnliche Vorstellungen erzeugen? Die Mehrheit der Experten antwortet auf diese Frage inzwischen mit Ja. Und zweitens, lässt sich aus der Hirnaktivität schließen, dass sich der Zustand der Patienten bessern wird? Zumindest bei der britischen Patientin, die Adrian Owen untersuchte, war das der Fall.
Das heißt nicht, dass sie sich völlig erholt hat und ein ganz normales Leben führt, aber sie kann mit einem ihrer Körperglieder gezielt kommunizieren. Sie hat einiges an Bewegungsfähigkeit wiedererlangt und kann auf Reize von außen reagieren. Sie ist definitiv nicht im Wachkoma-Zustand.
Für Stephen Lorries aus Lüttich ein Zeichen der Hoffnung. In Zukunft könnten bindende neurowissenschaftliche Kriterien für die Bewusstseinsfähigkeit von Koma-Patienten aufgestellt werden.
I think we now need for the vegetative state the same complementary examinations we have for brain death.
Wir brauchen für die Wachkoma-Patienten einen vergleichbaren Testkatalog wie für den Hirntod. So können wir unsere klinische Beurteilung optimieren, um wirklich die Familie eines Patienten, die behandelnden Ärzte und das gesamte medizinische Begleitpersonal zu überzeugen, dass die beste Entscheidung gefällt wurde. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren dorthin gelangen können, die Bewegungen und das Verhalten der Patienten besser zu interpretieren. Und bildgebende Analysen von Gehirnprozessen werden dabei eine entscheidende Rolle spielen.
Was kann im Vergleich dazu der beziehungsmedizinische Ansatz leisten? Die körperorientierte Kommunikation mit dem Patienten. Wenn Ansgar Herkenrath in Unna mit Wachkoma-Patienten arbeitet, beschäftigt ihn die Frage, antwortet ein Patient nur reflexartig auf seine Musik oder zeigt er bewusstseinsähnliche Reaktionen? Wenn ein Patient wiederholt gezielt antwortet und die musikalische Kommunikation mitsteuert, ist das für Ansgar Herkenrath die Bestätigung. Manchmal kann ein engagierter Umgang mit einem Patienten dazu führen, dass er mühsam wieder auftaucht. Wie bei diesem Patienten, der schon als austherapiert galt, nach intensiver Musiktherapie aber wieder, wenn auch schwer verständlich, sprach.
Er will wieder arbeiten gehen. Er ist Dachdeckermeister. Er hofft auf die Zeit.
Für Andreas Zieger folgt aus solchen Erfahrungen, man darf keinen Patienten so ohne weiteres aufgeben.
Aufgeben ist eine schwierige Kategorie. Es gibt Menschen, deren Schädigungsausmaß ist so stark, sie sind so weit erschöpft, dass sie eben sterbensnah werden. Und da haben wir heute alle Möglichkeiten, diese Menschen dann auch palliativmedizinisch zu betreuen. Wir können sie begleiten im Sterben. Und wir müssen sie nicht zum Sterben bringen, denn Sterben ist letztlich eine Entscheidung des Organismus selbst. Das ist für mich Ausdruck einer natürlichen Autonomie.
Man könnte aber auch weiterdenken, wie Stephen Lorries.
Ich glaube, dass wir akzeptieren müssen, dass die Behandlung zwar erfolgreich sein kann, dass es aber auch Fälle gibt, bei denen keine Besserung möglich ist. Und dass wir das anhand unserer medizinischen Untersuchungen auch dokumentieren können.
Damit stellt sich die entscheidende Frage: Wie gut können neurowissenschaftliche Prognosen tatsächlich sein? Werden sie irgendwann so gut sein, dass man sie gar als Entscheidungsgrundlage benutzen darf? Adrian Owens Team hat seit 2006 20 weitere Koma-Patienten mit dem Auftrag »Spielen Sie bitte Tennis« versehen und danach Hirnscans angefertigt. Bei dreien von ihnen reagierte das Gehirn und ihr Zustand verbesserte sich später. Doch drei ist eine kleine Zahl und niemand kann sagen, was das Ergebnis genau bedeutet. Parash Kevnatchev vom Imperial College London.
We tend to assume, because our normal experience of unconsciousness is that one is either fully in possession of one's powers.
Wir neigen zu der Auffassung, dass jemand entweder völlig bewusst ist oder völlig unbewusst. Also stellen wir uns gerne vor, dass solche Patienten in einem Zustand vergleichbar dem Locked-in-Syndrom sind, wo also ein Mensch mit einem intakten Geist in einem gelähmten Körper lebt. Aber das muss nicht so sein. Die Patienten können in verschiedensten Zwischenstufen zwischen dem Wachkoma und einem Locked-In-Zustand existieren.
Es gibt noch viele Probleme bei der Diagnose und Prognose von Koma-Patienten, speziell im Wachkoma-Zustand. Auch Adrian Owen und Stephen Lorries gestehen dies freimütig zu. Noch gibt es für belastbare Prognosen viel zu wenig Hirnscans. Das dürfte sich in nächster Zeit zwar ändern, aber Owen sieht auch eine grundsätzliche Grenze.
We really cannot interpret negative results.
Wir können negative Resultate, also wenn wir nichts bei den Patienten finden, nicht endgültig mit dieser Technik bewerten. Aus mehreren Gründen. Wir können bei solchen Patienten zum Beispiel nicht feststellen, ob sie nicht einfach im Scanner eingeschlafen sind. Außerdem könnte es sein, dass ein Patient sich einfach nicht vorstellen will, Tennis zu spielen. Er möchte nicht mit uns im Scanner kooperieren. Wenn wir also keine Hirnaktivität finden, dann können wir daraus keinesfalls den Rückschluss ziehen, dass er keinerlei Bewusstsein hat.
Eigentlich spricht nichts dagegen, dass sich der neurowissenschaftliche und der beziehungsmedizinische Ansatz dabei gegenseitig befruchten. Hirnscans am Jülicher Forschungszentrum zeigten zum Beispiel Anfang 2009 bei einer Wachkoma-Patientin, obwohl sie sich nicht willkürlich bewegte, wurden emotionale Areale in ihrem Gehirn aktiv, wenn nahestehende Personen gefühlvolle Sätze zu ihr sagten. Für Andreas Zieger belegen diese Hirnscans eine alte Erfahrung, dass Patienten emotional empfinden können, auch ohne ein klares Bewusstsein. Umgekehrt brauchen die Neurowissenschaftler mehr Informationen darüber, wie sich das Verhalten von Patienten langfristig entwickelt. Erste Langzeitstudien laufen gerade an. Erst dann können sie beurteilen, wie aussagekräftig ihre Hirnbefunde tatsächlich sind.
Verschollen.
Ich hatte ganz viel harte Sachen zu bewältigen, aber dieses Gefühl, dafür habe ich jetzt den Unfall nicht überlebt, um mich kleinkriegen zu lassen. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Das hat mich schon sehr getragen am Anfang. Oder auch die Freude, wenn ich was erleben konnte. Also da war ich wirklich richtig glücklich.
Wie Ärzte zu Koma-Patienten durchdringen wollen. Von Martin Hubert. Es sprachen Frauke Pohlmann und Klaus Eckert. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.